Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Jörg Kachelmann verließ das Gerichtsgebäude am Morgen nach über 9 Monaten, zumindest vorläufig also, als freier Mann. Wie stark ließ sich das Gericht bei seinem Urteil von der Medienberichterstattung beeinflussen? Was macht diesen Vergewaltigungsprozess zu einem besonderen Stück Strafrechts- und Mediengeschichte? Und wie hat er den Prozess erlebt? Er, der Tagesanzeiger-Journalist Thomas Knellwolf. Er verfolgte die Gerichtsverhandlung vom ersten Tag an und auch heute hört er der Urteilsverkündung und Begründung zu in Mannheim vor dem Landgericht. Ivana Pribakovic hat jetzt Thomas Knellwolf am Telefon.
Das Tagesgespräch.
Thomas Knellwolf, es hat heute einen Freispruch gegeben in Mannheim. Viele haben das erwartet. Sie, die den Prozess von Anfang an mitverfolgt haben, Sie auch?
Ja, ich habe das auch erwartet. Ich habe letzte Woche im Tag geschrieben, dass Pattsituation herrsche. Patt vor Gericht heisst nicht unentschieden wie im Sport, sondern es heisst im Zweifel für den Angeklagten.
Wie hat das Gericht argumentiert?
Ja, das Gericht hat argumentiert, es sei nicht überzeugt von einer Schuld von Jörg Kachelmann und deshalb sei er eben in dubio pro reo im Zweifel für den Angeklagten freizusprechen.
Sie haben gesagt, die Argumentation sei für Sie einleuchtend gewesen. Warum?
Ja, das Gericht hat das während einer Stunde etwa begründet und mich hat das von A bis Z überzeugt. Sie haben können, die Richter oder der Vorsitzende Richter Michael Seidling hat dargestellt, wieso, dass die Frau, die Jörg Kachelmann angezeigt hat, wieso, dass deren nicht können, die allen Punkten Glauben schenken. Die Frau hat ja was Vorgeschichte von der Tat, die sie angezeigt hat, von dieser mutmaßlichen Tat. Da hat sie gelogen bei dieser Vorgeschichte und gewisse Gutachter haben Zweifel geweckt an der Version, wie sie dargestellt hat.
Also konkret als Erinnerung bei dieser Vorgeschichte hat sie zum Beispiel gelogen, dass sie hat nicht gesagt, dass sie Kontakt gehabt hat mit einer ehemaligen Geliebten, mit einer anderen von Jörg Kachelmann.
Genau, und sie hat einen Brief gefälscht und hat das bei den Behörden zugegeben, darauf gestanden ist, die Frau, die sie da eben kontaktiert hat. Schlafe mit dem Jörg Kachelmann. Sie hat ihre Lügen, die sie vorbereitet hat, um den Jörg Kachelmann damit zu konfrontieren, hat sie dann vor der Ermittlungsbehörde nicht eingestanden und da hat natürlich ihre Glaubwürdigkeit geschmälert.
Was ist denn in dieser Tatnacht oder in dieser Nacht nach dem heutigen Wissen passiert?
Ja, das weiss noch immer niemand aus den beiden, die da dabei gewesen sind. Das Gericht hat sich da nicht festgelegt. Sie haben einfach Zweifel, dass es so ist, wie die Frau das gesagt hat. Also, dass es zu dieser Vergewaltigung gekommen ist.
Ist es nicht das Grundsatzproblem generell bei dem Vorwurf von Vergewaltigung? Es sind eben nur die zwei Beteiligten anwesend. Und wenn im Zweifel wieder Anklagte entschieden wird, hat im Prinzip die Frau im Fall von einer Anklage oder auch von einer Vergewaltigung den schwereren Stand?
Ja, es ist ein relativ schwieriger Stand und ich glaube aber, dass da in dem Fall Konstellation halt mit diesen Lügen, was die Vorgeschichte betrifft, schon ein bisschen anders ist als im normalen Fall, wenn eine Frau, die wirklich vergewaltigt worden ist, zu den Behörden kommt, da wird sie ernst genommen. Da wird ihre zwar nicht vorbehaltlos Glauben geschenkt, aber sie wird ernst genommen und man hat gewisse Mittel, um Glaubhaftigkeit zu überprüfen.
Sie sprechen jetzt wahrscheinlich bei der Glaubhaftigkeit die einen Gutachten an. Die Gutachten haben sich aber zum Teil ja widersprochen. Sie sind ja nicht alle deckungsgleich gewesen.
Genau, also es hat Gutachten gegeben, medizinische, rechtsmedizinische, aussagenpsychologische, psychiatrische. Und es hat Gutachten und Gegengutachten gegeben von der Staatsanwaltschaft, von der Verteidigung. Die Gutachten haben zwar einzelne Aspekte können beleuchten, aber sie haben letztendlich, obwohl es ein halbes Dutzend oder mehr gewesen sind, keine endgültige Klarheit gebracht.
Ist das auch für Sie so? Sie haben den Prozess vom ersten Tag an begleitet und beobachtet bis heute, also in der Zeit, wo man hat können drin sein. Offenbar sind es etwa zwei Drittel von der Zeit gewesen, wo die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist. Aber in der Zeit, wo man hat können drin sein, haben Sie das mitverfolgt? Was ist da Ihr Eindruck?
Ja, der deckt sich eigentlich ziemlich mit dem, was das Gericht heute gesagt hat. Das Gericht hat auch betont, dass auch der Herr Kachelmann gelogen hat, was die Vorgeschichte der mutmaßlichen Tat angeht. Er hat da die Situation, die Trennungssituation, die es dort gegeben hat, hat er beschönigt. Und das wäre ihm fast zum Verhängnis geworden. Aber weil die Frau auch gelogen hat, was die Vorgeschichte angeht, kann er heute das Gericht als freier Mann verlassen.
Und offenbar ist es ja auch so, dass das Gericht jetzt nicht restlos überzeugt ist, weder von seiner Unschuld noch von seiner Schuld. Und auch bei der Frau ist man sich nicht klar.
Genau, also das Gericht sagt selber, das ist eine unbefriedigende Situation. Ich habe da vielleicht den Schluss vom Urteil vorlesen, wo der rasch Letzteren, das sind natürlich mehrere Seiten, also es ist nicht das Ganze ausgehändigt worden, aber in Teil habe ich da Einblick. Der Richter hat gesagt, wir sind überzeugt, dass wir die juristisch richtige Entscheidung getroffen haben. Befriedigung verspüren wir dadurch jedoch nicht. Wir entlassen den Angeklagten und die Nebenklägerin, also die Frau, mit einem möglicherweise nie mehr aus der Welt zu schaffenden Verdacht, ihn, der Jörg Kachelmann, als potenziellen Vergewaltiger, sie als potenziell rachsüchtige Lügnerin.
Ja, das ist also, in dem Moment stehend nach dem Prozess, wo irgendwo durch jetzt ein Beziehungsprozess ist, stehen jetzt beide als Verlierer da?
Ja, das kann man so sagen. Es hängt jetzt halt auch von der Öffentlichkeit, also von uns Journalisten und von den Medienkonsumenten ab, dass man das Urteil auch richtig interpretiert. Also man muss bedenken, dass der Jörg Kachelmann möglicherweise die Tat nicht begangen hat. Er gilt als unschuldig. Und dass er zu Unrecht vielleicht vor Gericht gestanden ist. Bedenken muss man auch, dass aber auch die Frau möglicherweise Opfer von einer schweren Straftat geworden ist, die nie hätte aufgeklärt werden können. Das ist sehr unbefriedigend, aber das ist im ist in der Justiz so, das gibt es immer wieder.
Sie haben die Rolle der Medien angesprochen und da können wir eigentlich gerade über Sie reden. Sie sind von Anfang an dabei und sind dabei geblieben. Warum eigentlich?
Ja, dazu bin ich eigentlich, weil wir beim Tagi gesagt haben, ja, wir wollen da einen Schwerpunkt setzen. Die Chefredaktion hat da gesagt, wir haben ursprünglich angenommen, dass gängig 13 oder 15 Prozesstage lang, wo angesetzt gewesen sind im September, Oktober letztes Jahr. Und haben nicht erwartet, dass sich das dann so in die Länge zieht, dass da 44 Prozesstage draus werden. Ich habe schon in Basel als Korrespondent vom Tagi, habe ich Justizfälle bearbeitet und ich hatte Zeit gehabt, um da wöchentlich ein, zwei Mal auf Mannheim zu fahren. Aber eben, es ist auch ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe.
Sie sind dann sogar so lang geblieben, dass Sie, wenn ich richtig informiert bin, sogar einen unbezahlten Urlaub genommen haben, um ein Buch darüber zu schreiben. Was hat Sie jetzt daran so besonders fasziniert? Es geht jetzt da um Sex, um Liebe und um Macht. Sind das die Themen, die Sie besonders interessiert haben?
Ja, nein, eigentlich nicht. Mich hat mehr interessiert, wie geht die Justiz und wie gehen die Medien mit so einem Fall um, von einem Prominenten, der angeklagt ist. Es ist ja eigentlich von der Sachlage her, wenn jetzt nicht der Jörg Kachelmann der Beschuldigte gewesen wäre, ist es ein Alltagsfall. Gericht in der Schweiz oder in Deutschland haben täglich solche Fälle zu verhandeln und zu urteilen. Aber in dem Fall ist natürlich vieles besonders gewesen.
Was ist denn so besonders gewesen?
Ja, die Medienaufmerksamkeit ist gigantisch gewesen. Es ist von Anfang an vorverurteilt worden, dann aber auch bald vorfreigesprochen. Es hat viele Vorurteile gegeben, da haben die Richter heute auch gerügt, es hat sogar Meinungsumfragen gegeben, ist er jetzt schuldig, ist er nicht, kann er eine gerechte Behandlung noch erwarten oder nicht. Man hat da irgendwie das Ganze behandelt. ja, wie eine teilweise wie ein Fußballspiel. Also es ist sehr bedenklich gewesen.
Wie sind Sie als Material gekommen? Also Sie sind ja eigentlich bekannt als Investigativjournalist. Wie sind Sie als Material gekommen für ein Buch, wenn man zwei Drittel vom Prozess muss außerhalb vom Gerichtssaal bleiben?
Ja, das ist natürlich auch eine Problematik, dass man aus dieser nicht öffentlichen Hauptverhandlung hat man praktisch nichts erfahren. Also außer die Interpretationen von der Verteidigung und von der Staatsanwaltschaft, die aber mehrheitlich dann PR sind für die beiden Seiten. Und da hat man irgendwie müssen über Umweg an die Akten versuchen herzukommen. Ich kann natürlich jetzt nicht verraten, wie ich das dann geschafft habe, weil das weiss nicht einmal meine Chefredaktion, da gibt es Informanten zu schützen.
Was denken Sie, wie würde Ihre Redaktion reagieren, wenn Sie es wüssten? Haben Sie müssen an Grenzen gehen?
Nein, eigentlich nicht. Es hat schon auch unmoralische Angebote gegeben, wo es dann geheißen hat, ja, wenn du da oder da rausstreichst, dann können wir da und da zur Verfügung stellen. Aber zum Glück kann ich auf so ein Angebot nicht mehr eintreten.
Können Sie so weit verraten, mit wem Sie haben können reden? Also Sie werden ja wahrscheinlich Leute zitiert haben in diesem Buch.
Ja, mir hat in Mannheim, also im Gerichtsfoyer, natürlich mit vielen können reden. Die Staatsanwaltschaft ist in der Prozesspause relativ auskunftsfreudig gewesen und Verteidigung auch. Mit dem Richter selber ist es unmöglich gewesen zum Reden, das kann man auch sagen. Da macht aber kein Richter, dass er über ein laufendes Verfahren berichtet. Und dann habe ich versucht, mit Leuten im Umfeld von Jörg Kachelmann zu reden, die ihn schon länger kennen. Geschäftspartner, Leute von Meteo Media, seiner Firma. Und da habe ich aber dann mehrheitlich After-Record-Gespräche geführt. Also Gespräche, wo man nicht daraus zitieren kann.
Um einen Eindruck über die Person von Jörg Kachelmann?
Ja, genau, da ist es um das gegangen.
Wie weit sind Sie jetzt da in Ihrer Ethik als Journalist gegangen?
Wie meinen Sie das?
Es gibt ja verschiedene Annäherungsarten. Ich meine, die eine Art ist das Umfeld von Jörg Kachelmann, der damals noch ein Angeklagter war, über zum Beispiel seine Unternehmen zu gehen, aber es gibt da wahrscheinlich auch noch andere Wege, um zum Beispiel frühere Schulgespänli befragen, was weiss ich. Wo man sich auch fragen kann, wie geht man jemandem seine Privatsphäre, um Sachen herauszufinden?
Ja, ich bin jetzt nicht so weit gegangen, dass ich ganz in Kindheit und Jugend angefangen hätte, aber so angeschaut, dass er, also wo er ein junger Erwachsener war, wie er da war ist oder wie die Leute da in Erinnerung haben, da ist ja nichts Bösartiges. Da haben zum Beispiel mir ehemalige Weggefährte aus Schaffhausen Auskunft gegeben, die ihn kennen. Als umweltbewegter junger Mann oder als junger Radiojournalist oder als dann beim Fernsehen, bei Boulevard Medien, also beim Sonntagsblick konkret und bei den Schweizer Illustrierten. In einem Journalistenumfeld ist es relativ einfach zum recherchieren, da gehen alle gerne Auskunft und wissen, dass Informationen auch vertraulich behandelt werden. Was ich nicht gemacht habe, ist zum Beispiel oder nicht gross gemacht habe, ist all diesen Freundinnen und Ex-Freundinnen nachgestellt. Das habe ich einen anderen überlassen.
Mit welchem Grund?
Ja, ich kann nicht im Intimleben von Jörg Kachelmann um ihn anschnüffeln.
Der Titel vom Buch ist «Die Akte Kachelmann, die Anatomie eines Skandals». Was an diesem Fall ist ein Skandal?
Ja, es sind eigentlich zwei Skandale. Das eine ist der Medienskandal, eben, dass da im Privatleben halt andere rumgeschnüffelt haben und im Intimleben und das auch zum Teil publiziert haben. Da ist ihm und auch der Frau, die ihn angezeigt hat, ist massiv hinhergestellt worden. Da sind auch andere Leute davon betroffen gewesen. Das ist verfolgt worden von Paparazzi, von Journalisten, die ihn in privaten Situationen und sie auch abgelichtet haben. Und dann haben die Medien sehr früh eben parteiisch Stellung genommen. Das finde ich auch nicht angebracht. Das ist mal der Medienskandal und dann gibt es für mich auch einen gewissen Justizskandal.
Und der Justizskandal besteht aus was?
Ja, ich bin nicht der Meinung, dass es jetzt um ein Fehlurteil gekommen ist. Man kann auch nicht sagen, dass die Sache nicht genau abgeklärt worden ist. Die ist sogar sehr genau abgeklärt worden. Das Gericht hat es aber nicht ganz geschafft oder gar nicht geschafft, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren, sondern hat auch unsinnige Beweisanträge zugelassen. Da hätte müssen zum Beispiel die Journalistin Alice Schwarzer Auskunft geben, die bekannte Feministin, hat müssen als Zeugin antreiben, was aber für die Wahrheitsfindung einfach nichts gebracht hat. Da sind viele Nebenschauplätze betreten worden, wo ja, für die Wahrheitsfindung einfach wirklich ganz und gar nichts gebracht haben. Und das war natürlich belastend gewesen, noch zusätzlich belastend für den Anklagten, für das mutmaßliche Opfer, für andere Involvierte.
Gibt es da für Sie einen Zusammenhang zwischen dem Interesse oder auch dem Druck der Medien und dem Verhalten der Justiz?
Ja, da besteht sehr wahrscheinlich ein direkter Zusammenhang. Das Gericht hat keine Fehler machen, weil es so unter starker Beobachtung gestanden ist. Und darum hat es jeden Beweisantrag fast bis am Schluss durchgewunken.
Besonders an diesem Gerichtsfall ist ja, oder generell in Deutschland, dass die Gutachter die ganze Zeit in diesem Gerichtssaal drin waren. Also, die waren anwesend. Wie war das eigentlich für Sie als Prozessbeobachter? Ist die Stimmung im Gerichtssaal auch eins zu eins spürbar vom Publikum?
Ja, es hat mich überrascht, dass die Gutachter die ganze Zeit müssen da sitzen. In der Schweiz ist es ja so, dass mehr oder weniger dann kommen, wenn sie gerade gefragt sind und nachher wieder gehen. Also vielleicht mal wenige Stunden oder Minuten da sind und nicht die ganze Zeit. Und das Publikum, das hat ist emotional mitgegangen. Es ist natürlich verboten, in einem Gerichtssaal zu applaudieren, aber das ist heute trotzdem passiert. Also es hat eine grosse Anhängerschaft von Jörg Kachelmann, der sehr von seiner Unschuld überzeugt ist, im Gerichtssaal gehabt. Es waren mehrheitlich Rentnerinnen gewesen, aus der Gegend, aber auch aus der Schweiz angereist, vor allem Frauen. Und die haben die Gerichtsverhandlung auch durch ihre Äußerungen zum Teil, also Dreirufen oder Dreiklatschen, begleitet und gestört.
Ein bisschen wie eine Reality-Show, wo man sonst auch im Fernsehen sieht.
Ja, es hat leider Elemente von einer Soap-Opera oder von einer Komödie. Aber eigentlich war es eine Tragödie für die Beteiligten.
Thomas Knell, fragen wir doch noch schnell die Rolle der Frauen bei der Berichterstattung an. Die einen haben ihn verteidigt, wie die Rentnerinnen, die gekommen sind, zuschauen. Aldis Schwarzer auf der anderen Seite hat ihn von Anfang an angegriffen. Das grosse Interesse der Frauen ist das, was denken Sie, ist das, weil es einer von diesen seltenen Vergewaltigungsprozessen ist, oder sehen Sie einen anderen Grund?
Ja, es ist einer von diesen seltenen aufsehenerregenden Vergewaltigungsprozessen. Eigentlich könnte man Vergewaltigungsprozesse finden natürlich viel unter Ausschluss von der Öffentlichkeit statt, fast täglich. Und ich denke, dass halt die ganze Fallhöhe vom Jörg Kachelmann, vom Medienstar zum Anklagten, dass die viele Leute bewegt hat. Dann hat es eine intensive Medienbegleitung gegeben von Anfang an. Es sind schnell belastende Argumente, sind schnell publik geworden. Dann später sind dann entlastende Sachen ebenfalls publiziert worden. Und jeder hat irgendwie eine Meinung gehabt zu dem Fall. Und jede vor allem. Ich habe das nie ganz nachvollziehen können, wie man so früh Vorurteile treffen konnte. Aber die Rentnerinnen, die wir schon erwähnt haben, die haben zum Teil die Blogs auch sehr kämpferisch Stellung genommen und auch diffamierend.
Ihr Buch wird die nächste Woche publiziert. Falls es eine Berufung gibt, der Staatsanwaltschaft oder auch von der, vom mutmasslichen oder Opfer, ich weiss jetzt nicht, wie man der Frau soll sagen.
Nebenklägerin kann man sagen.
Genau. Gibt denn das ein Problem, wenn das Buch publiziert wird und es gibt eine Berufung?
Ja, ich glaube, jetzt mit dem Freispruch ist ein Schluss von einer Etappe da. Vielleicht ist es der Schluss vom ganzen Verfahren. Ich vermute mal, dass die Staatsanwaltschaft zwar eine schriftliche Urteilsbegründung verlangen wird, die gibt es nicht automatisch, und Nebenklage sehe wahrscheinlich auch. Aber ob es dann weitergezogen wird an Bundesgerichtshof, da steht noch offen. Und dann würde sich ein Verfahren auch über Monate nochmal hinziehen. Es würde dann nur formal abgeklärt werden, ob es Rechtsfehler gegeben hat und nicht nochmal eine Beweisaufnahme gemacht werden. Also das Urteil von heute, das hat jetzt sicher mal ein paar Monate Bestand. Und ich denke, es ist auch ein ausgewogenes Urteil. Also es ist ein guter Schlusspunkt für ein Buch. Und für meine Woche kann man natürlich immer noch Kapitel anhängen, wenn dann etwas Neues dazu kommen sollte.
Und falls der Fall würde in Berufung gehen, würden Sie wieder als Zuschauer im Gericht sitzen und zuhören?
Ja, Berufungsverhandlung geht ja dann nur einen Tag. Das könnte man, glaube ich, leisten, dort dabei zu sein. Wenn es dann nochmal auf Mannheim zurückhängt, was theoretisch möglich ist, dass das ganze Beweisverfahren nochmal von A bis Z neu durchgeführt muss werden, dann weiss ich nicht, ob ich nochmal dabei wäre, weil das Ganze ist schon sehr aufwendig und es gibt ja auch noch andere Themen.
Thomas Knellwolf, besten Dank für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.